Herzlich willkommen beim What is a Human Right Podcast. Ich bin Caro Stüdemann, seit 3 Jahren Geschäftsführung von Viva con Aqua de St. Pauli e.V. Und heute haben wir eine Sonderfolge dieses Podcasts. Ich spreche mit Benny Adrion, Initiator von Viva con Aqua. Denn wir wollen, dass ihr wisst, was Villa Viva ist. Nämlich ein Haus, das Brunnen baut. Und darüber sprechen wir heute. Wir zoomen rein in das Geschäftsmodell, die Details, die Philosophie und die Kultur dahinter. Water is life, a human right. Bevor es losgeht, geben wir euch jetzt aber nochmal alle Infos. Für alle, die keine Zeit haben, nochmal Villa Viva in a nutshell.
Ein Haus, das Brunnen baut.
Kein einziger Spendeneuro investiert.
Ermöglicht durch die Stadt Hamburg und soziale Investorinnen namens Shareholder Gang.
Partnerschaftlich mit dem befreundeten Hotelbetreiber Heimathafen Hotels umgesetzt.
Verwurzelt im Münzviertel, Nachbarschaft gelebt.
Also Social Business at its best.
Mit ganz viel Nachhaltigkeit im ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereich.
Impact ganz groß geschrieben. Es geht um unsere Wasserprojekte.
Musik, Kunst, Sport als verbindendes Element.
Übernachtungsmöglichkeiten für jeden.
Quasi im Schlaf Gutes tun.
Der Zauberkiosk, der dich willkommen heißt.
Die Viva Cantina, die für dein leibliches Wohl sorgt.
Der Office Playground, spielerisch arbeiten.
Art Rooms, die die Kreativität aus allen Fenstern austreten lassen.
Die Rooftop-Bar, auf der du den Sonnenuntergang genießen kannst.
Eine dezentrale Plattform, physische Orte.
Ein Haus offen für alle.
A place of togetherness. Und so viel mehr in der Villa Viva Hamburg. Einfach vorbeikommen oder jetzt zuhören beim Podcast, wenn ihr noch ein bisschen mehr Infos haben wollt.
Hi Benny, schön, dass du da bist. Endlich sehen wir uns mal wieder. Ich glaube, 1 Jahr haben wir uns nicht gesehen und das Erste, was wir machen, wenn wir uns wiedersehen, ist ein gemeinsamer Podcast. Sehr schön. Und es gibt ja auch heute besondere Dinge, über die wir sprechen wollen, nämlich das Großprojekt Villa Viva. Seit 5 Jahren ist es geplant, ein Großprojekt mit vielen Stakeholdern, eine Plattform und jetzt geht's endlich los.
Oh, erstmal vorneweg, es tut so gut, endlich darüber mal zu reden. Also wie du sagst, wir haben ja original bis zum heutigen Tag 5 Jahre lang das Projekt jetzt schon vorbereitet, ohne dass wir in der Öffentlichkeit darüber geredet hätten. Und tut eigentlich echt gut, da jetzt dann mal so langsam den Druck loszuwerden und das mit allen zu teilen. Es stimmt auch nicht ganz. Wir haben in der internen Öffentlichkeit schon recht viel darüber geredet, auf verschiedenen Netzwerktreffen. Ich glaube, im Klimansland 2018 erstmalig das auch in unserem eigenen Netzwerk vorgestellt. Aber jetzt geht's endlich in die Öffentlichkeit. Ja, was ist Villa Viva? Es ist natürlich eine total verrückte Begebenheit, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, über sowas wie Villa Viva nachzudenken. Ich gehe jetzt nicht komplett in die Entstehungsgeschichte, wobei die schon auch ein bisschen lustig ist. Sie geht eigentlich los mit dem betrunkenen Michael Fritz auf einer Veranstaltung, der die Familie Becken kennengelernt hat. Aber vielleicht ja nochmal zum späteren Zeitpunkt dieses Podcasts. Grundsätzlich hat sich im Laufe der Zeit für uns eins ergeben, dass Villa Viva einfach erstmal eine super langfristige Perspektive ist für Viva con Aqua. Es ist nichts, was jetzt heute anfängt und dann bald wieder weg ist, sondern wir planen seit 5 Jahren und es wird uns, wenn alles gut läuft, 20, 30, 50 oder auch 100 Jahre und mehr begleiten. Mal langfristige und die tiefere Idee, die Vision hinter Villa Viva ist es eigentlich ein Netzwerk an Orten zu schaffen, eine Plattform zu schaffen an physischen Orten, die so dezentral sein soll wie Viva con Aqua selber, die Möglichkeit geben soll, Aktivitäten von Viva con Aqua physisch zu verankern, Menschen zu inspirieren, Räume zu schaffen, wo sich Unterstützerinnen und auch Nicht-Unterstützerinnen treffen können, um sich immer wieder neu zu vernetzen und im Rahmen von Viva con Aqua und darüber hinaus sich nachhaltig zu engagieren. Und das ist so die langfristige Perspektive von Villa Viva.
Aber das ist ja das Besondere, so wie du es beschreibst, heißt das ja, dass wenn man in die Villa Viva kommt, an einen der verschiedenen Orte, dass man dann Viva con Aqua auch richtig erleben kann und diesen Spirit erleben kann, wie viel Spaß es bringen kann und was das für eine Erfüllung bedeutet, sich zu engagieren für eine Vision, die deutlich größer ist als man selbst.
Ja, so kann man das ist schön ausgedrückt und letztendlich ist es ja so, diese Orte können, und das ist jetzt natürlich auch nochmal sehr abstrakt, es wird gleich dann noch ein bisschen handfester, aber die Orte können natürlich überall sein. Ja, das ist mal jetzt so die große Vision. Die können in Hamburg sein, die können zum Beispiel in Kapstadt sein, die können in Kathmandu sein oder in Wien. Ja, die können auch jedes Mal unterschiedlich sein. Also es muss auch nicht immer so aussehen wie das Motel One, das ist immer genau gleich oder wie so ein McDonald's-Franchise oder so. Aber wie du sagst, ob das dann ein Hochhaus am Hamburger Hauptbahnhof ist oder ein Selbstversorgerbauernhof in Barcelona oder ein Backpacker in Kapstadt, man erkennt es immer daran, dass die gleiche Kultur gelebt wird, dass die gleiche Vision verfolgt wird, dass alles immer Wasser für alle, alle für Wasser ist, dass es immer Social Business ist, dass immer der Großteil der Wertschöpfung in Richtung der sozialen Projekte geht. Und dass eben auch die Kultur, die da drin gelebt wird, die Freude, die Verbindung, das Zusammenarbeiten und sich gemeinsam engagieren, dass das eben auch überall gelebt wird. Und daran erkennt man Villa Viva an dem Gefühl vielleicht, die diese Orte vermitteln, und gar nicht, ob das Logo immer genau die gleiche Farbe hat, wobei das kriegen wir vielleicht auch noch hin, aber ob das alles genau immer genormt aussieht, das ist gar nicht so entscheidend, sondern wirklich der Spirit, die Kultur, die Vision und der Swag, der soll doch dann immer auch überall wie rüberkommen und überall raus vibrieren, damit wir eben auch bei Villa Viva diesen so häufig zitierten Arschlochfilter, den es bei Viva Con Aqua ja irgendwie gibt. Alle Leute, die mit Viva Con Aqua zu tun haben, sind irgendwie gut drauf, und das soll bei Villa Viva natürlich auch so sein. Wir wollen Leute anziehen, die Bock haben und motiviert sind, die Welt besser zu machen und dabei ein gutes Gefühl zu vermitteln.
Ja, aber dann lass uns doch einmal jetzt ganz konkret gucken. Du hast es jetzt so wirklich abstrakt beschrieben, die verschiedenen Orte, die Kultur, die überall gleich ist, die verbindenden Elemente. Und ich glaube, das ist das, was Viva Con Aqua ausmacht, was Villa Viva ausmacht. Aber um für die Zuhörerinnen nochmal ein konkreteres Bild zu schaffen, was entsteht da denn jetzt genau in Villa Viva?
Also es hat, und da muss man da vielleicht schon einmal kurz immer in die Historie rein. Also hat vor 5 Jahren angefangen, wie gesagt, mit einem Gespräch von Michael Fritz mit der Familie Becken, ein Bauunternehmer aus Hamburg, und die dann, und er hat den, ich glaube, der Anfang war einfach so, hey, wir cool, ihr baut Häuser, wenn wir groß sind, wollen wir mit Viva Con Aqua auch mal ein Haus bauen. Die Idee war auch mal irgendwann ein Zuhause für Viva Con Aqua zu schaffen, wo wir langfristig dann sein können. Naja, und kurze Zeit später, was glaube ich auch Michael in dem Moment nicht so erwartet hat, kam dann die Familie Becken auf uns zu und hat gesagt, hier, es gibt eine Ausschreibung in Hamburg, es gibt 2 Grundstücke, wo wir uns bewerben würden. Bei dem einen, dem größeren von beiden, würden wir dann gucken, dass wir mit Becken ein Projekt entwickeln, und das etwas kleinere Grundstück, was immer noch sehr groß ist, es sind jetzt am Ende 12,5 Stockwerke geworden, das würden wir der Stadt als Viva Con Aqua Nutzung vorschlagen. Und dann haben wir da ganz schnell ein Konzept zusammengestrickt, das war damals noch ein Social Business Tower, und damit sind wir angetreten, und kurze Zeit später hat die Stadt gesagt, ja, das finden wir super, und plötzlich saßen wir vielmehr bei der Stadt im Office und haben über die Möglichkeit geredet, dort tatsächlich ein Viva Con Aqua Haus zu bauen und zu entwickeln. Und da war der Schock natürlich erstmal groß, und die Frage war, wie kommen wir jetzt möglichst gesichtswahrend aus der Nummer wieder raus? Und wir haben damals eigentlich mit einer Forderung sind wir angetreten bei der Stadt, wo wir gedacht haben, die schmeißen uns mit dem Arschtritt aus dem Büro wieder raus. Und zwar haben wir gesagt, Leute, wir wissen, dass man da ungefähr einen Preis, einen gewissen Marktpreis bezahlt an dieser Stelle. Und wir haben gesagt, wir sind Viva Con Aqua, wir sind eine gemeinnützige Organisation, egal. Damals wussten wir noch gar nicht, wie wir das Geld auftreiben werden, weil von Anfang an klar war, dass da keine Spendengelder für eingesetzt werden können. Und was ja bis heute auch eine ganz wichtige Maxime ist, dass da überhaupt kein einziger Cent an Spendengeldern drinsteckt, haben wir gesagt, okay, wir zahlen 30% dessen, was da eigentlich Marktpreis ist. Und dachten, das ist das Ende des Gesprächs. Die Stadt hat sich dann kurz Zeit genommen, hat uns dann mitgeteilt, dass sie sich darauf einlässt. Und plötzlich hatten wir die Perspektive, ein Grundstück am Hamburger Hauptbahnhof, am Hühnerposten, mitten in Hamburg zu bekommen, zu 30% dessen, was das da eigentlich kosten sollte. Und das war der Moment, als wir gemerkt haben, Mist, jetzt sind wir wirklich im Problem. Jetzt haben wir wirklich dann das Ding an den Hacken, beziehungsweise die Möglichkeit, das zu entwickeln, was natürlich auf der einen Seite total spannend und aufregend war und auf der anderen Seite auch so ein bisschen so, Mann, jetzt, okay, was kommt da jetzt auf uns zu? Naja, und dann haben wir da längere Zeit drauf rumgedacht, auf unsere ersten sehr unausgereiften Idee des Social Business Towers, und haben dann festgestellt, nee, das ist irgendwie nicht cool, wenn wir dann auf 10, 11, 12 Stockwerken einen Social Business Tower bauen, vielleicht in einem Stockwerk selber zu Hause sind, die anderen Stockwerke untervermieten werden. dann ist es irgendwie nicht so Viva con Agua. Dann sind wir so ein Vermieter, das ist irgendwie nicht cool. Und dann waren wir wirklich kurz davor, das aufzugeben. Und haben uns dann mit unseren Freunden von Urban Future Development, auch unseren Freunden, also mit Leon und mit John Schierhorn und Lena und so, und auch mit unseren Freunden aus Berlin vom Holzmarkt zusammengesetzt und sind dann draufgekommen. Dann waren die irgendwann so, hey, warum baut ihr denn da nur Büros? Ich dachte, man kann da nur Büros bauen zu dem Zeitpunkt. Die so, nee, man kann da alles bauen, außer Wohnungen. Naja, und das war der eigentliche Beginn dann von der Idee Villa Viva, wo wir dann gesagt haben, okay, warte mal, dann lass uns doch schauen, dass wir etwas entwickeln, was nicht nur auf einer Etage Viva con Agua ist, sondern was von Dachterrasse bis Keller Viva con Agua ist. Und das ist dann letztendlich, das war der Anfang von Villa Viva. Jetzt habe ich immer noch nicht erzählt, was es eigentlich ist.
Nee, genau. Das dachte ich auch gerade. Also das Besondere ist, es entsteht ein Ort in Hamburg am Hühnerposten, ganz nah am Hauptbahnhof. Und du hast zwar gesagt, dass es ursprünglich die Idee war, ein Zuhause für Viva con Agua zu bauen, aber eigentlich ist das gar nicht mehr die Idee, sondern die Idee war, ein Haus zu bauen, was wirklich einen Impact hat, weit über die eigenen Grenzen hinaus und auf unsere Vision einzahlt. Die Vision Wasser für alle, dass wir weltweit uns für sauberes Trinkwasser einsetzen wollen und dass wir ja immer über verschiedene Ideen auch überlegen, was gibt's denn für Wege, um dieser Vision auch näher zu kommen. Deswegen ganz lustig, oft sind es ja auch verrückte Ideen, dass jemand irgendwie um die Ecke kommt, häufig auch Micha Fritz, der sagt, ich habe die krasse Idee, das müssen wir unbedingt machen. Und so ist es auch hier. Und was daraus geworden ist, ist aber eigentlich ein Geschäftsmodell, ein soziales Geschäftsmodell, wo langfristig Gelder generiert werden für sauberes Trinkwasser, für die Projektumsetzung. Wir sagen das gerne in einem Satz, dieses Haus baut Brunnen. Und das, finde ich, bringt es total auf den Punkt. Und da würde ich jetzt gerne wirklich konkret werden. Lass uns doch mal ein bisschen reinzoomen. Wie kann das denn gehen? Also wir haben jetzt irgendwie hohe Baukosten, aber investieren keinen einzigen Spendeneuro, weil das die Maxime ist. Spendengelder gehen in die Projekte und nicht in irgendwelche Bauvorhaben. Aber woher kommt denn dann das Geld?
Das ist ganz wichtig. Also ich glaube gerade jetzt, wenn wir damit rausgehen, gibt es natürlich viele Leute, dann im ersten Moment geben, wie jetzt? Viva con Agua baut ein Haus? Was ist das denn und so? Was kommen da die Spenden rein? Das ist natürlich totaler Quatsch, das kommt für uns, von Anfang an kam das nicht in Frage und es ist uns jetzt eben im Laufe dieser letzten 5 Jahre tatsächlich gelungen, dass wir das komplett vermeiden konnten. Sonst wäre das auch gar nicht in Frage gekommen. Wie geht das? Es geht durch ein Geschäftsmodell, was wir vielleicht ein bisschen später nochmal ganz in der Tiefe erklären werden, für alle, die in Geschäftsmodellen ganz konkret interessiert sind. Aber grundsätzlich einfach über Freunde und Freundinnen, soziale Investorinnen, aka Shareholder Gang. Das sind jetzt Stand heute 16 Individuen, die sagen, wir investieren unser Geld langfristig in Villa Viva und sind bereit, im Vergleich zu anderen renditemaximierten Investitionen auch auf Geld zu verzichten, damit Viva con Agua den Großteil der Anteile in diesem Geschäftsmodell bekommen kann. Konkret gibt's die Villa Viva Holding, wo jetzt Viva con Agua Stiftung und Viva con Agua ein 67% besitzen und die Shareholder Gang nur in Anführungszeichen 33%, obwohl die alles an Eigenkapital zur Verfügung gestellt haben. Insgesamt 5,5 Millionen Euro wurden da zusammengelegt, wie gesagt, von 16 tollen Leuten, wie zum Beispiel Max Kruse, wie zum Beispiel Mitra Kasai, wie zum Beispiel Kevin Kurani, wie zum Beispiel Christian Hümer, Jan Delay, Bela B. und so weiter und so fort. Das waren noch lange nicht alle. Die kann man dann auch alle auf der Website nochmal genau finden, um genau nachzugucken, wer ist denn alles dabei. Und die haben eben zusammengelegt und sagen, hey, wir lassen uns langfristig darauf ein, dass hier etwas entsteht, dass ein Haus entsteht, dass daneben das Gasthaus, die Villa Viva Gasthaus GmbH entsteht und dass diese beiden operativen Gesellschaften langfristig sehr viel Brunnen bauen. Und ja, das ist sozusagen die Struktur, die wir da gebaut haben und wo wir uns bedanken können, natürlich einmal bei der Stadt dafür, dass wir das Grundstück zu einem günstigen Preis bekommen haben, dass die Stadt wirklich auch von Anfang an das unterstützt hat, dass Viva con Agua da ins Münzviertel zieht und dass da ein sozialer Raum entsteht. Und natürlich auch bedanken bei der Shareholder Gang, die mit einer sozialen Investition und einer sehr sozialen Ausrichtung da ihrem Geld einen Sinn geben. Und natürlich auch bedanken bei der Umweltbank, einer nachhaltigen Bank aus Nürnberg, die von Anfang an da an unserer Seite war. Wir haben ehrlich gesagt nie mit einer anderen Bank geredet, sondern immer nur mit der Umweltbank, weil die haben gleich beim ersten Treffen gesagt, drei Sachen sind wichtig für uns. Erstens, wir müssen die Leute gut finden, die das machen. Zweitens, wir müssen das Projekt gut finden. Und drittens, das mit den Finanzen muss auch noch irgendwie hinhauen. Da wussten wir, das sind die richtigen für uns. Und ja, deswegen sind das sicherlich mal Stadt, Shareholder, Gang und Bank sind mal drei wichtige Stakeholder, sagt man ja heutzutage in diesem Projekt, die das ermöglicht haben, dass einfach der Großteil aus allem, was da entsteht, in der Zukunft, aus allem, was mit diesem Gebäude entsteht, aus allem, was mit dem Gasthaus besteht, wir können ja gleich nochmal in das Haus reingehen, was findet eigentlich auf den Etagen überall statt. Ein Großteil der Nutzung ist ja ein Gasthaus, dass eben auch hier ein Social Business entsteht, wo man quasi im Schlaf die Wasserprojekte unterstützen kann. Das ist uns gelungen, ohne dass wir dafür einen einzigen Cent an Spendengeldern eingesetzt haben.
Ja, das ist wirklich besonders, weil 0 Euro von Viva Con Aqua und trotzdem 67% der Anteile, das ist natürlich, finde ich, schon ein sehr beachtlicher Hebel. Und das zeigt auch, wie auch soziale Geschäftsmodelle insgesamt auch Gesellschaft völlig revolutionieren können und auch insgesamt wirtschaftliche Hebel ganz neu genutzt werden können, um nämlich tatsächlich einfach sozialen Herausforderungen auch begegnen zu können. Und deswegen finde ich schon auch sehr besonders, dass wir diese Sozialinvestorinnen gewinnen konnten, die sagen, komm, ich vertraue in diese Vision und ich möchte mich dafür einbringen, auch mit meinem Kapital. Und vor allem bin ich auch langfristig dabei. Das ist ja ein sehr langfristiges Projekt, wie du auch gesagt hast. Das heißt, man muss dann auch die Sozialunternehmerinnen finden, die sagen, okay, ich bin auch bereit, mich über viele Jahre zu committen für das Projekt.
Und dann gibt es auch einige, die sagen, es kommt für mich nicht in Frage, das passt nicht in mein Investmentportfolio. Ja? Also ich investiere und drei Jahre später will ich mit mindestens 20% Rendite wieder verkaufen und das Kapital muss sich schnell bewegen und all solche Sachen. Das ist natürlich bei der Shareholder Gang was ganz anderes. Die sind mindestens 15 Jahre nach Eröffnung und die ist ja erst 2023, haben die sich committed, mit dabei zu bleiben. Also wirklich eine langfristige Perspektive. Und ja, das ist dann wirklich schon so eine Familie, die da entsteht eigentlich, die langfristig diese Interessen miteinander verfolgt. Und aber wenn du das sagst, aus meiner Sicht, ja, dann das ist ein riesengroßes Potenzial, ja, dass wir insgesamt Menschen mit Geld, ja, das Kapital oder Investorinnen und so weiter, dass wir einfach mehr und mehr diesen Bereich in bewegen den Mix zwischen wirtschaftlicher Rendite und einer sozialen Rendite und eben nicht nur zu gucken, wie kann ich aus dem Geld möglichst schnell, möglichst viel machen, sondern wie kann ich immer noch eine moderate Rendite erzielen und auf das, was ich turbo maximiert, vielleicht auf das, was ich verzichte, daraus kann dann eine soziale Rendite entstehen. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Blaupause für den Einsatz von Investitionen und die Kombination von Investitionen mit einer sozialen Rendite, dem sogenannten Social Return on Invest. Und ich glaube auch, dass dort eine große Bereitschaft auch da ist von Menschen, die ja auch einfach teilweise dann ja verschiedene Investitionen haben, auch teilweise viel Geld haben. Und wir alle wissen, immer mehr Geld macht nicht glücklich. Das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. Ab einer gewissen Grenze macht der nächste Euro dich nicht mehr glücklicher. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die sich immer weiter auch durchsetzt, gerade auch bei jungen Investorinnen, die dann sagen, hey, ich verstehe, das ist eine Kombination aus, es geht mir gut und es geht den anderen gut. Einfach das ist, was ein ausbalancierterer Weg ist für eine nachhaltige Zukunft auf dieser Welt. Also so groß würde ich das jetzt an der Stelle mal aufhängen, genau.
Aber gerade du sagst nachhaltige Zukunft und ich glaube, es ist nämlich genau dieser Mittelweg. Also es darf nicht in diese Extreme gehen, entweder man kann überhaupt gar keine Rendite machen, weil man sozusagen nur für die sozialen Zwecke sich einsetzt oder aber es ist rein Profitmaximierung ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich glaube, es ist genau dieser Mittelweg, dass das Soziale, das ethische Kriterien, das nachhaltige Kriterien einfach berücksichtigt werden und es aber trotzdem möglich ist, auch eine Rendite zu erzielen. Und da sehe ich tatsächlich auch, du hast vorhin das Wort Blaupause genannt, eigentlich die Riesenchance und auch das Potenzial eines Geschäftsmodells Villa Viva, was eigentlich letztendlich wie so eine Art Vorreiterrolle, auch wie man solche Geschäftsmodelle auch insgesamt bauen kann, fungieren kann.
Das ist ja dann die Plattform, von der wir vorher geredet haben. Letztendlich haben wir das, was wir gerade ein bisschen erklärt haben, das Geschäftsmodell war dann, glaube ich, im April 2019 quasi unter Dach und Fach, wenn man so will. Ja, das heißt, am Anfang 2019 war irgendwann klar, okay, das wird jetzt passieren. Wie schnell, mal schauen, aber das wird jetzt sich entfalten. So. Und das war ja der Moment, wo dann bei mir es plötzlich angefangen hat zu klingeln und sagen so, okay, das in Hamburg wird passieren, aber es dauert noch 3 bis 4 Jahre, die langfristige Vision ist eine Plattform. Also lass uns doch mal schauen, ob wir nicht eine Abkürzung nehmen können und bevor wir in Hamburg eröffnen, wir vielleicht eine Villa Viva an einem anderen Ort eröffnen. Und interessanterweise ist uns jetzt ja tatsächlich im Februar gelungen, in Kapstadt mit Viva Con Agua Südafrika gemeinsam die erste Villa Viva, wenn man es dann genau nimmt, zu übernehmen, das älteste Backpackers Kapstadt zu übernehmen. Und jetzt gerade wird umgebaut von unseren Freundinnen und Kollegen in Kapstadt, um dann am 1.10. tatsächlich in Kapstadt die Türen zu öffnen. Das heißt, die erste Villa Viva wird nicht in Hamburg stattfinden, sondern sie wird in Kapstadt die Türen öffnen. Und die Website ist jetzt auch parallel mit der Pressekonferenz in Hamburg online gegangen, auch für Kapstadt. So dass man von Anfang an sehen kann, es ist eine Plattform, die ist irgendwo zwischen Südafrika und Nordeuropa und alles dazwischen ist ganz viel Raum für Kreativität und natürlich auch Skalierungsfähigkeit für die Zukunft. In Kapstadt ist genau das Gleiche, natürlich keine Spenden, es sind da sogar ein paar mehr Investorinnen, ich glaube 21, teilweise die gleichen wie in Hamburg, teilweise ganz neue mit dabei, wie zum Beispiel Lola Weipert, André Schürrle, Sammy Alagri und viele andere mehr. Das heißt, ja, es hat sich da schon mal gezeigt, es gibt die Möglichkeit, ein ähnliches Modell zu machen und unter Villa Viva tatsächlich verschiedene Orte wachsen zu lassen. Ja, und das ist schon aufregend, auch für die Zukunft.
Das bedeutet, in Kapstadt kann man dann sogar schon bald übernachten und mit seiner Übernachtung etwas Gutes tun.
Das ist so. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen doof mit diesem komischen, weißt du, Ding da. Aber nee, ist möglich. Also wer in Südafrika ist ab 1.10., der kann bei uns unterkommen in der Villa Viva in Kapstadt. Herzlich willkommen.
Ja, wirklich sehr schön, dass die Villa Viva-Geschichte dann sogar eigentlich auf afrikanischem Kontinent beginnt und dann von Kapstadt nach Hamburg. Und ich bin schon gespannt, wo die nächsten Orte so zukünftig mal sein werden. Ich würde super gerne einmal reinzoomen. Wer ist denn eigentlich so, welche Leute kommen denn eigentlich in die Villa Viva? Was schätzt du und wie ist da dadurch das Potenzial? Weil wenn ich mir das so überlege, dass wirklich Menschen aus aller Welt dahin kommen, sich begegnen, sich austauschen können, den irgendwie Viva Con Agua kennenlernen, aber vor allem auch so für das Thema Wasser nochmal ganz neu sensibilisiert werden, da stelle ich mir einfach ein Riesenpotenzial vor.
Das stelle ich mir auch vor. Und man muss auch jetzt mal ganz kurz sagen, wenn wir jetzt über Skalierung und so sprechen, wir wollen schon auch jetzt erstmal Hamburg eröffnen. Also, ne, wir haben am 12.07. angefangen zu bauen. Da war auch die Pressekonferenz, der Zirkus der Zukunft und so. Da ging es jetzt ja eigentlich los. Und in Q3 2023 wird eröffnet. Ich lehne mich jetzt mal aus dem noch nicht gebauten Fenster, dass wir bis 2023 vielleicht keine weitere Villa Viva machen, sondern erstmal verstehen, wo wir uns hier eigentlich reingeritten haben, ja. Und erst dann, also ne, auch da an alle da draußen, wir sind jetzt nicht größenwahnsinnig oder so. Kapstadt war einfach die Möglichkeit, wie du gesagt hast, die Villa Viva-Geschichte in Südafrika zu starten und dann in Hamburg weiterzumachen. Und wie es dann weitergeht, sehen wir, glaube ich, also frühestens Anfang 2024, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, aber wer weiß das schon. Und ja, aber genau, reinzoomen, was ist denn in der Villa Viva eigentlich los? Also wir haben es kurz gesagt, der Kernbestandteil ist natürlich das Gasthaus. Das machen wir zusammen mit Heimathafen Hotels, einem langjährigen Partner von uns. Jens Roker wird die Geschäftsführung übernehmen von der Villa Viva Gasthaus GmbH. Das wird der Hauptmieter sein vom Haus. Also am Ende gibt es ja Villa Viva Haus, Villa Viva Gasthaus. Gasthaus ist der Hauptmieter, mietet quasi alle Flächen außer zwei Office-Etagen, ja, aber von daher wird Gasthaus die absolute Hauptnutzung sein. Im Gasthaus wird es die Viva Cantina geben, unten ein Restaurant für die Gästinnen, aber auch für die Nachbarschaft. Ein Zauberkiosk, keine Rezeption, sondern ein Zauberkiosk, where the magic happens und alle Wünsche in Erfüllung gehen. Dann gibt es im ersten Stock eine Konferenzebene, auch mit Yoga, wo man Ausstellungen machen kann, wo man Events machen kann, wo man Meetings machen kann, Konferenzen machen kann und so weiter. Dann gibt es das sogenannten Office Playground, also mehr Spielplatz als Büro, wo alle Viva Con Agua Organisationen zu Hause sein werden, vielleicht auch andere Partnerinnen, je nachdem, wie sich das alles mit Homeoffice und so dann entwickelt, können wir ja vielleicht auch noch ein paar mehr Leute da unterbringen. Da gibt es Meetings, da gibt es aber auch Schaukeln und Bällebad und so alles, was man braucht, um kreativ zu arbeiten, aber auch konzentriert zu arbeiten, wird dann gemietet von den entsprechenden Organisationen, Viva Con Agua Verein, Millantor Gallery, Goldeimer und alle, die dazugehören und Bock haben. So, und dann geht's im, ja, mittlerweile, was ist dann, 1, 2, 3, vierter Stock, geht's dann los mit dem Gasthaus, wo man übernachten kann. Und dort gibt es dann von der Campingetage, ja, für Leute, die bei uns im Pool ehrenamtlich angemeldet sind, für, was weiß ich, 1999, dass da auch jeder wirklich unterkommen kann, ja, bis zu der, das ist jetzt Arbeitstitel, dicke Hose oder so, oder Suite, oder mal gucken, wie die heißt. Die dann halt für Menschen mit einem größeren Platzbedarf und vielleicht auch einem größeren Geldbeutel das Richtige ist. Und also da eine große Bandbreite an Menschen, nicht nur der Backpacker, nicht nur der Business Traveler, sondern alle, die sich abends an der Bar treffen können, die zusammenkommen, die dort auch, wie bei Viva Con Aqua auch, da haben wir ja auch Menschen auf Festivals, die Pfandbecher sammeln, und wir haben Menschen, die auf der Millantor Gallery teure Kunst kaufen, die sollen alle da zu Hause sein. Und das soll also da sehr inklusiv sein. Und oben dann, ganz oben, dann am 12. Stock, gibt's dann die sogenannte Roof Drop Bar, nicht Roof Top, sondern Roof Drop, wo man dann auch rausgehen kann. Das soll sich so anfühlen, als wäre man wieder in der Natur. Wir haben so ein bisschen Arbeitstitel Urban Jungle, das ist alles grün, da oben gibt's Hängematten und dann eben die Bar. Also nicht irgendwie ganz oben mit dem schönen Ausblick gibt's total exklusive Zimmer, sondern auch da ist wieder die Etage für alle da. Naja, und zwischendrin passiert halt dann ganz viel. Es wird da Podcast-Studios geben, es wird da Art Rooms in jeder Etage, mindestens 3 und mehr Zimmer, die von Künstlerinnen gestaltet werden. Es gibt eine Fassade, die aus dem Kunstwettbewerb heraus entstanden ist, wo Queen Kong jetzt aus der Schweiz letztendlich den Pitch gewonnen hat mit so einem Konzept, das für Adern, Flüsse und Wurzeln steht, also auch sehr organisches Prinzip draußen auf der Fassade. Natürlich ist es super wichtig, dass wir das Ganze machen in Kommunikation mit dem Münzviertel. Ja, also ist jetzt die Frage, ist Viva Con Aqua jetzt nicht mehr in St. Pauli zu Hause? Natürlich werden wir immer in St. Pauli zu Hause sein und immer in St. Pauli verwurzelt sein. Aber wir sind auch mit Villa Viva dann im Münzviertel zu Hause. Und wir werden uns auch um die Belange des Münzviertels kümmern. Und wir werden auch die Interessen des Münzviertels vertreten. Und wir werden auch im Gespräch sein mit dem Viertel, über Essensausgaben, über Flächen, die wir zur Verfügung stellen können, über den Go Banyo, wo wir ja auch involviert sind, der Washbus für ja, Menschen, Obdachlose, weiß ich gar nicht, ob das politisch korrekt ist, das Wort, aber da ist ja das Münzviertel auch ein sozialer Brennpunkt, ja, und da wollen wir uns auch mit Villa Viva natürlich mit identifizieren und auch engagieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass dort Stadtentwicklung nicht anonym von irgendwelchen Investorengruppen passiert, sondern dass Villa Viva hat dann, wir haben dann anderes Verständnis, weil, weiß ich nicht, wir sind in St. Pauli angefangen und es ist völlig klar, dass was entsteht, das ist verbunden mit der Nachbarschaft, das ist verwurzelt mit den Menschen drumherum. Und da wollen wir ganz klar als Villa Viva auch ein Zeichen setzen, der Verbundenheit von Anfang an. Naja, das ist so ein bisschen so quasi das nochmal, das Setup von der Villa Viva. Und dementsprechend ist das großes Potenzial für alle möglichen Sachen. Ja, und wenn Leute fragen, ja, und wie werdet ihr es denn dann machen? Wo ich dann immer sage, ja, wir werden da dann irgendwann vielleicht gar nicht so viel machen, außer die Fläche zur Verfügung zu stellen. Wir werden nicht jeden fragen, bitte komm hierher, sondern wir werden einfach sagen, Leute, macht es zu eurer Fläche. Ja, also das war in Kapstadt so ein bisschen jetzt zuletzt so dieses Ding, who owns it? Und ich war immer so, nobody owns it. Also wenn man genau hinguckt, gibt's dann, was ich, 20 verschiedene, also Leute oder in Organisationen und Menschen, die das irgendwie ownen, aber es gibt nicht mehr the one owner. Es gibt nicht mehr diesen einen, dem das gehört und das ist jetzt meins. So, sondern es gehört allen. Es gehört allen, die durch die Tür kommen. Das ist die Idee dabei. Wirklich zu sagen, mach das zu deinem Ding auch und nutze es so, wie du das nutzen willst und was du für Ideen hast. Dann, glaube ich, wird es so bunt und so schön, wie wir uns das jetzt vorstellen.
Ja, und das ist ja letztendlich eigentlich auch die Kern-DNA. Everyone owns it. Jeder, der da hinkommt, ist sozusagen auch ein bisschen wie so eine Art Co-Creator, kommt da rein mit seinen Ideen, mit den eigenen Ansätzen und kann die da einbringen. Also wenn wir uns auch jetzt mit Ehrenamtsgruppen unterhalten, sei es irgendwie in Köln, in Hamburg, in München, die dann auch sagen, oh, wir haben auch Lust, zum Beispiel unsere Crew-Treffen auch mal in der Villa Viva abzuhalten oder wir hätten Lust, da mal einen Podcast zu produzieren oder mal ein Konzert zu veranstalten. Da gibt's ja schon viele Ideen. Und da erhoffe ich mir auch wirklich, dass es einfach genau dieser Ort ist, wo Menschen zusammenkommen und auch viele neue kreative Ideen entstehen. Und das ist ja eigentlich auch das, wovon Viva Con Agua auch in der Vergangenheit eigentlich immer total profitiert hat, dass es so ein diverses Netzwerk irgendwo war. So ganz unterschiedliche Hintergründe, auch unterschiedliche Lebensphasen. Und dadurch entsteht dann irgendwie so diese besondere Synergie. Von daher, ja, es ist dann ein Haus mit sehr, sehr viel Leben und gleichzeitig für Menschen, die Viva Con Agua oder die Villa Viva noch gar nicht kannten, haben die dann so einen Erstkontakt. Ne? Die kommen dahin für eine Übernachtung, überlegen sich vielleicht vorher, ich möchte eigentlich irgendwie das Thema Nachhaltigkeit in meinem Alltag mehr berücksichtigen. Ich buche jetzt eine nachhaltige Übernachtung in der Villa Viva und kennen aber vielleicht noch gar nicht so genau das Konzept dahinter und lerne es dann halt über die Übernachtung noch genauer kennen.
Ich würde noch ein, also ja, auf jeden Fall, Leute, die uns kennen natürlich und auch ganz viele, die uns noch nie gekannt haben und dann kennenlernen, aber auch selbst wenn die nicht wissen, wer wir sind und es aus Versehen buchen, ja, also ich meine, spätestens wenn sie reinkommen, werden die dann schon checken, die sind nicht an der Rezeption, sondern an einem Zauberkiosk, was ist denn hier los? Ja, also wir werden schon dafür sorgen, dass wenn jemand vorher nicht weiß, wo er gelandet ist, dass spätestens wenn sie reingekommen ist, dann mitkriegt, wo bin ich hier eigentlich gelandet. Aber selbst wenn uns das nicht gelingt, auch okay. Ja, also es ist ja auch nicht der Anspruch, dass jetzt jeder total danach zu dem nachhaltigsten Menschen der Welt wird oder Viva Con Agua Supporter wird oder sonst irgendwas, ja, oder wenn der vorher nicht gewusst hat, was geht und hinterher immer noch nicht weiß, was geht, auch cool, weil er hat ja zwischendurch hat er halt ein Hotelzimmer in Hamburg gebucht, wo der Großteil aus den Gewinnen der Organisation, die dahinter steht, nun mal in Wasserprojekte geht und nicht zu den Aktionären oder nicht zu wenigen Personen, die davon noch ein weiteres Auto kaufen. Und das ist doch der Unterschied. Das ist doch das Gleiche wie bei unserem Wasser letztendlich auch. Ja, also da reiht sich das ja auch ein, zu sagen, es gibt dann ein Wasser, wenn du Lust hast, trinkst du ein Wasser, wenn du auf Klo musst, nimmst du halt einen Goldeimer Klopapier und wenn du pennen willst, gehst du halt in die Villa Viva. Da geht es ja irgendwie auch um Grundbedürfnisse, die einfach gestillt werden heutzutage mit verschiedenen Produkten oder Dienstleistungen. Und selbst wenn ich gar nicht weiß, was dahinter steckt, trotz und aus Versehen das richtige Produkt konsumiere, in Anführungszeichen, habe ich was Gutes getan. Und das ist, finde ich, einfach wichtig und interessant, dass alle Produkte, die wir zur Verfügung stellen und hoffentlich immer mehr Produkte, die generell wir konsumieren, dass die einfach mit dem sozialen Mehrwert verbunden werden können. Und das ist dann auch okay. So niedrigschwellig darf das sein und wir wollen nicht alle missionieren oder so. Ne? Also von daher, wenn jemand sich überhaupt nicht für die Nachhaltigkeit interessiert, aber einfach Bock hat auf die Villa Viva, weil es so geile Kunst und so geile Mucke und so geile Leute sind, auch gut. Ja, also alles ist erlaubt und what happens in Villa Viva stays in Villa Viva, weiß ich doch nicht genau.
Ich hoffe, das wird so sein. Aber genau, das ist ja eigentlich genau das Potenzial, dass das Haus für jeden offen ist und es trotzdem immer diesen sozialen Impact hat, egal mit welcher Intention auch Menschen dorthin kommen. Bei so einem großen Bauprojekt geht es aber ja auch ganz klar um Ressourcen. Und da stellt sich mir auch schon die Frage, wie nachhaltig kann eigentlich so ein Großprojekt sein? Vor allem auch ökologisch, sozial, welche Effekte hat das gerade in Zeiten von Klimawandel? Finde ich, sollten wir als Viva Con Agua das auch besonders im Blick behalten.
Unbedingt. Also wir haben ja gerade auch schon mal ein bisschen gesprochen, na, vielleicht auch die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Ja, also es geht da für uns ja auch möglichst ganzheitlich mit dem Thema umzugehen. Wir waren gerade schon mal ein bisschen bei der Einbettung in das Viertel, in die Nachbarschaft, in den ganzen Kontext der Nachhaltigkeit. Natürlich spielt auch diese ganze soziokulturelle Nutzung, ja, die Kreativität, die Kunst, Musik, Sport, alles, was da die Villa Viva ja ausmacht, auch ein Teil der Nachhaltigkeit, natürlich die ökologische Nachhaltigkeit, konkret in Bezug auf den Bau des Hauses. Und da haben wir sehr, sehr große Ansprüche von Anfang an, an uns selber, auch an das Gebäude. Man muss auch ehrlich sein, es sind ein paar Sachen, die wir uns am Anfang noch vorgestellt haben, die auch auf der Strecke geblieben sind. Zum Beispiel Geothermie. Ja, also das war am Anfang etwas, was wir uns auch gewünscht haben, was dann einfach kostentechnisch nicht realisierbar war für uns. Nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr viele Aspekte, die wir nach wie vor in dem Haus integriert haben. Um ein paar Stichworte zu nennen für die Leute, die sich mit Bauen auch auskennen. Natürlich gibt es, wir haben Solarthermie, wir haben Recyclingbeton an den nicht tragenden Teilen des Hauses. Wir haben eine Betonkernaktivierung, die dazu führt, dass wir keine Klimaanlage einbauen in die Zimmer, sondern das Haus insgesamt eine Kühle zur Verfügung stellt und dann eben nur mit einem Heizkörper dazu geheizt wird, aber man nicht ständig hoch und runter mit na, elektrisch aufwendigen Klimaanlagen und Automationsanlagen und so man umgehen muss. Es gibt einen Wärmepufferspeicher, wo wir das warme Wasser und das Wasser generell, das wird man auch dann im Restaurant unten sehen können, ein großer Tank, der dazu führt, dass man über das Wasser wärmt und kühlt. Und viele andere Dinge mehr, die wir versucht haben, dort zu realisieren. Die Aluminiumfenster sind zu einem großen Anteil aus Recycling-Aluminium, ebenso die Fassade und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein pragmatischer Ansatz. Wir haben jetzt waren jetzt nicht in der Lage, ein Holzhochhaus am Hamburger Hauptbahnhof zu bauen oder gar keine Ressourcen zu verwenden. Von daher ist es natürlich auch was, wo man realistische Kompromisse machen muss. Wir haben aber versucht, so gut wie möglich die Nachhaltigkeit, auch die ökologische Nachhaltigkeit in dem Haus zu berücksichtigen, so dass wir ja das Gefühl haben, wie gesagt, über die verschiedenen Dimensionen hinweg ein sehr nachhaltiges Projekt umzusetzen. Auf jeden Fall das nachhaltigste Projekt, was wir in der Lage waren umzusetzen, weil klar war, von Anfang an ist das absolute Kernmotivation. Auch später, wenn es fertiggestellt ist, natürlich die Produkte, die wir verwenden. Es wird jetzt nicht komplett vegan sein, aber wir werden darauf achten, wo das Fleisch zum Beispiel herkommt, was wir in Maßen vielleicht dann den Gästen zur Verfügung stellen. Es wird sehr viel auch im Interior über Recycling, über Upcycling gehen, über auch alte Materialien. Es wird nicht alles neu gekauft. Wir werden irgendwann anfangen zu sammeln, ja, oder auf Flohmärkten Dinge zusammenzukaufen und so weiter und so fort. Also werden dann auch im Haus und im Betrieb später ständig versuchen. Wir haben deutlich mehr rollstuhlgerechte Zimmer zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel das jetzt die gesetzliche Norm vorschreibt und so weiter und so fort. Ich habe die Essensausgabe angesprochen, die wir realisieren wollen fürs Viertel und so weiter. Und natürlich als Grundlage von allem ist natürlich die ökonomische Nachhaltigkeit, die Wertschöpfung aus dem Gesamtprojekt, aus dem Haus, aus dem Gasthaus, allem, was drumherum passiert, ist eben mehrheitlich zugunsten von Viva con Agua und zugunsten der Wasserprojekte. Das sicherlich auf der ökonomischen Nachhaltigkeitsseite der entscheidende Unterschied zu jedem anderen Projekt dieser Größenordnung.
Ich würde schon ganz gerne einen kurzen Ausflug in unsere Projektarbeit machen, weil das ist ja am Ende das, wofür wir auch die Mittel generieren. Hauptsächlich ist Viva con Agua spendenfinanziert, auch schon immer gewesen. Das ist auch weiterhin einfach ein total wichtiger Einnahmezweig. Wir wollen weiterhin SpenderInnen generieren und Fördermitglieder an uns binden, einfach Menschen, die sich wirklich mit uns verbunden fühlen und mit uns gemeinsam Wasserprojekte unterstützen wollen. Aber durch diese sozialen Geschäftsmodelle, wie das Mineralwasser, wie jetzt auch die Villa Viva, schaffen wir einfach nochmal zusätzliche Einnahmekanäle. Und du warst jetzt einfach so lange in Südafrika, in Kapstadt vor Ort und hast ja auch da sehr genau einfach in die Projektarbeit auch Einblicke bekommen. Und ich fände es total spannend, wenn du uns nochmal ein bisschen was über das Wash at Schools Projekt in Südafrika erzählen würdest.
Das ist das erste Projekt, was wir selber umsetzen, selber implementieren durch einen neuen Kollegen AJ Paul, der langjährige Erfahrung in dem Feld hat, also 30 Jahre koryphäenmäßig ja auch lange bei der Welthungerhilfe gearbeitet hat, ein absoluter Wash-Super-Experte, auch auf internationalem Parkett, der dann aus Zimbabwe dann nach Kapstadt gezogen ist vor 2 Jahren und gesagt hat, lass doch hier Viva con Agua machen. War ja auch mit der Grund, warum ich zum Beispiel dann ja erstmal 3 Monate dahin bin, um zu sehen, was geht ab und was sind das für Potenziale und überhaupt auch von AJ zu lernen. Woraus dann eben Villa Viva entstanden ist und woraus dann auch für mich der Einblick in WINS, in das Projekt Wash in Schools entstanden ist. Und da geht's um, wie immer, Wasserversorgung, Sanitärversorgung, um Hygiene. Jetzt gerade unter Corona natürlich wichtig, die hygienische Situation da auch so sicherzustellen, dass die Kinder wieder in die Schule gehen können. Momentan natürlich in Kapstadt oder in Südafrika schwierig, dritte Welle. Noch keine Vaccines, also Impfungen, so wie wir das hier haben, und dementsprechend ist Hygiene sehr, sehr wichtig, aber auch Sanitärversorgung. Ein großer Schwerpunkt liegt auf Sanitärversorgung, auf Toiletten instand setzen, in Toiletten bauen, aber auch mit den Lehrerinnen und den Schülerinnen daran arbeiten, dass die richtig genutzt werden, dass die auch nachhaltig genutzt werden, dass die instand gehalten werden. Also ein großer Sanitärschwerpunkt und auch im Wasserbereich gibt es dann Ansätze über Regenwasserauffangsysteme oder auch den Anschluss einzelner Schulen an das öffentliche Wassersystem. Also geht wieder um alle 3 Punkte, um Wash. Und es ist natürlich jetzt total spannend, weil wir zum ersten Mal irgendwie ja unser Team, also nicht ich, sondern unser Team, da in erster Reihe und erster Linie dann mit der Implementierung vertraut ist, ja, und die auch verantworten muss. Also vorher viel, ja, da haben wir dann Geld an Partnerorganisationen gegeben, die, wo wir dann gesagt haben, und jetzt, ne, ihr macht das schon, und dann musste man das noch begleiten, klar, und auch noch überprüfen, was passiert und besuchen und so, aber man musste selber die Umsetzungsarbeit nicht verantworten. Und das ist in Südafrika anders. Das ist natürlich eine große Herausforderung, auch ein riesengroßes Lernfeld, super spannend, aber auch die Möglichkeit, unsere Ansätze in dem Projekt mehr durchzubringen. Ja, also über Football for Wash, über Walls for Water, also wirklich universellen Sprachen, Musik, Kunst, Sport, die ja auch in der Villa Viva eine große Rolle spielen, dann auch in der Projektrealität umzusetzen, dass eben dort, weil wir eben auch da davon ausgingen, nicht nur um neue Unterstützerinnen zu gewinnen, sind diese universellen Sprachen eine gute Brücke und ein gutes Mittel, um inspirierend tätig zu sein, sondern auch in der Umsetzung der Projektrealität sind das die für uns richtigen Mittel, um zum Beispiel ein Lernen in den Schulen herbeizuführen und zu inspirieren. Ja, und auch nicht in der Schule, gerade nicht in der Schule mit jungen Menschen da erhobener Zeigefinger und wir wissen alles besser, geht ja sowieso nicht darum, dass wir Weiße alles besser wissen, sondern dass unser Team vor Ort, unser südafrikanisches Team vor Ort, da auch nicht hingeht und sagt, wir wissen alles besser, sondern dass wir da eben inspirieren. Und ja, das ist etwas, was ein tolles Lernfeld auch in diesem Projekt. Und das ist jetzt nach Corona alles sehr, sehr gut angefangen. Vor allem nach der ersten Welle wurde ein bisschen verzögert, aber jetzt sind wir da gut dabei. Und genau, darum geht's. 50 Schulen und die Realität rund um Wash an 50 Schulen zu verbessern. Und ja, das ist total inspirierend, das Team vor Ort zu begleiten, wie die da hart dran arbeiten.
Ja, und natürlich dann auch nochmal ganz direkt erlebbar, wenn man vor Ort dann auch sieht, wie die Effekte dann auch sind, wenn der Zugang zu sauberem Trinkwasser gesichert ist, wenn aber auch die gesamten Komponenten drumherum, du hast die Sanitärkomponente auch nochmal aufgezählt, einfach auch diese Langfristigkeit und Nachhaltigkeit der Projektumsetzung auch sicherstellen. Aber gleichzeitig arbeiten wir auch immer noch weiterhin sehr eng mit unseren Projektpartnern zusammen, zum Beispiel Welthungerhilfe, die über viele Jahre ja schon wichtige Kooperationspartner sind, mit denen wir auch gemeinsam weitere Projekte dann umsetzen und implementieren und immer ganz regional unterschiedliche auch Projekte etablieren. Das kann mal wirklich ein Tiefbohrbrunnen sein, das kann mal Regenauffanganlagen sein, das kann mal sehr stark der Schwerpunkt auch eher auf der Sanitärkomponente liegen. Das ist wirklich immer sehr individuell abhängig von den Bedarfen auch vor Ort.
Absolut. Ein neues Projekt gibt es jetzt ja auch in Kapstadt, ne? Das geht jetzt ja auch gerade los. Danke an das Auswärtige Amt, die Menschenrechtsabteilung dort, für die Unterstützung, für ein Projekt, was wir aus Hamburg ja mit Go Banyo kennen, ein Washbus für Menschen, die eben nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu duschen. Das werden wir in Kapstadt umsetzen. Also es wird ein Washbus in Cape Town geben. Homelessness natürlich ein Riesenproblem. Viel größer noch als in Hamburg, um genau zu sein. Das ist schockierend natürlich teilweise, was die Lebensrealität, auch die Unterschiede zwischen Arm und Reich, gibt es nochmal ein eigener Podcast, Kapstadt. Aber dort wirklich auf den Straßen Kapstadts mit einem Washbus dafür zu sorgen, dass die Hygienesituation sich verbessert für die Menschen, die auf der Straße leben. Und das wird auch total spannend und geht jetzt los.
Ja, wirklich spannend. Und letztendlich ist es ja so, jede Übernachtung in der Villa Viva unterstützt den Impact, jede Spende unterstützt den Impact. Und das war jetzt der Versuch, schnell wieder die Brücke zu schlagen, um nochmal zurückzukommen zur Villa Viva. Weil ich glaube, die Zuhörerinnen sind sicherlich total gespannt, was mit dem Geschäftsmodell, was es da jetzt genau mit sich auf sich hat. Und wer betreibt eigentlich das Hotel? Wie ist das genau sozusagen genau ausgeklügelt? Weil wir wollen damit ja auch ganz transparent umgehen, um so einen Blueprint zu liefern, damit das auch andere gerne nachmachen können.
Absolut. Ich würde nur jetzt, ich würde sagen, wir trennen das, also wir haben ja auch ein bisschen was zur Geschäftsführung
gesagt. Wir können das sonst auch jetzt rausschneiden.
Ich würde eigentlich sagen, weil das war jetzt voll schön mit dem Purpose, Viva con Agua. Ich würde jetzt nicht nochmal Geschäftsmodell. Ich würde sagen, hey, am Ende würde ich sagen, hey, und Es gibt jetzt auch noch, es gibt auch für die Nerds, ne, gibt's auch sozusagen jetzt nochmal hinten raus, nur nochmal das Geschäftsmodell erklärt. Ja, so. Und dann fangen wir neu an und erzählen mal nur einmal das Geschäftsmodell, was man auch mal rausschneiden kann, nur als Geschäftsmodell. Mhm. Aber was jetzt nicht im weiteren normalen Redeflow, weil das war jetzt eigentlich voll schön hinten ran gemacht.
Ja, und jetzt mit könnte man Projektarbeit fast abrunden.
Eigentlich muss man jetzt abrunden. Also ich würde jetzt gar nicht mehr groß in Villa Viva.
Okay, aber das heißt, man könnte jetzt nochmal höchstens es so abrunden.
Jetzt kann man ja nochmal auch echt nochmal konkret, was ist jetzt das Timing, wann geht's los, was geht ab, also ganz kurz Facts and Figures, worauf können wir uns einlassen, what's next und wie kann ich mich beteiligen, wo kann ich alle Informationen kriegen.
Aber wie kriege ich das ohne krassen Bruch hin? Hast du eine Idee, wie man das überleiten kann?
Das hast du doch jetzt, ich finde, das hast du... Okay. Du hast es ja gerade schon gut gemacht, ne, zu sagen, und in der Villa Viva, das ist ja, genau, nicht zu vergessen, die Projektarbeit, die ja immer im absoluten Fokus steht von allem, was Villa Viva ist. Und deswegen jetzt nochmal abschließend.
Ja, okay.
Und dann wo stehen wir denn gerade? Was geht ab? Wann geht's los? Wo kann ich mich informieren? Was ist, wenn ich Fragen habe? Einfach nochmal so ein bisschen Call to Action. Und dann kann man, wenn man will, würde ich gar nicht machen. Ich würde es abrunden. Und wir machen dann das Geschäftsmodell mit einem speziellen Einspieler. Also dann gibt's Break, Feierabend und so. Hey, und übrigens, wer sich fürs Geschäftsmodell interessiert, hier gibt's nochmal die 10 Minuten nur zum Geschäftsmodell für die BWL-Nerds. Und dann so. Und das kann auch separat stehen und hat eigentlich nichts mehr mit dem Podcast zu tun.
Das Einzige, was wir jetzt vergessen haben, war das Thema Nachhaltigkeit. Da könnte man überlegen, ob man das noch irgendwie reinflechtet und jetzt da nochmal aufnimmt und versucht reinzuschneiden.
Ja, können wir machen.
Aber genau, dann runde ich es jetzt einmal ab.
Oder du machst es jetzt halt.
Oder ich sag, was sind die genauen Pläne? Was sind die Next Steps?
Ich glaube, oder ja, sonst lass uns doch das Nachhaltigkeitsding tatsächlich einmal aufnehmen und irgendwo ein bisschen vorher platzieren.
Ja.
Nach zum Beispiel dem Teil partizipative Stadtentwicklung, bla, Münzviertel und so.
Da machen
dann kann man sagen, ja, das ist ja auch ein Bereich der Nachhaltigkeit. Natürlich, wenn man ein Haus baut heutzutage, da muss man jetzt auch nochmal was dazu sagen. So.
Müssen wir mal gucken, wie wir genau die Bridge
entwickeln. Ja, aber das schneiden wir dann irgendwie zusammen.
Ja.
Gucken wir uns, hören wir uns gleich nochmal an. Ist jetzt keiner da draußen? Ne? Aber dann mach doch so, als wäre das nach quasi dem Münzviertel. Dass du reinkommst mit, hey, partizipative Stadt. Aber dann lass uns erst jetzt einmal fertig machen.
Ja, wir machen jetzt erstmal fertig.
Genau, lass uns einmal fertig machen. Dann machen wir einmal nochmal die Nachhaltigkeit und einmal dann das Geschäftsmodell am Ende.
Ja, da haben wir den Projekt-Impact jetzt ja wirklich genau gesehen, was das einfach für Auswirkungen hat für die Menschen vor Ort und damit auch irgendwie der Purpose so klar und so greifbar. Und jede Übernachtung in der Villa Viva kann diesen Purpose direkt mit unterstützen. So, das war jetzt der Versuch, einfach nochmal schnell wieder zurückzukommen zur Villa Viva nach dem Ausflug in unsere Projektarbeit. Also, Benni, jetzt mal wirklich die Fakten. Wie sieht's denn jetzt aus? Wie ist jetzt genau der Plan und wann können die Menschen das erste Mal in der Villa Viva übernachten?
Ja, also am 12.07. ging es jetzt los mit dem Baubeginn. Da sind natürlich immer noch so ein paar Stolpersteine auf dem Weg. Die müssen rausgehoben werden, aus dem Weg geräumt werden und so weiter. Wenn alles gut und normal läuft, dann ist Ende Q3 2023 die Eröffnung der Villa Viva. Zwischendurch gibt's mal nicht ein Richtfest, sondern ein Dichtfest, habe ich bei Heimathafen Hotels gelernt. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich glaube, wenn die Fenster dann eingesetzt sind und so weiter und der Laden wirklich dicht ist, dann wird wirklich das Dichtfest gefeiert. Das gibt's auch noch irgendwann zwischendurch. Dann gibt's irgendwann eine Eröffnungsparty und Testschlafen. Die Künstlerinnen kommen irgendwann rein und malen alles an und so weiter und so fort. Ende Q3 2023, das ist aktuell das Ziel. Von daher, ja, wenn die Türen tatsächlich 2023 öffnen, dann ist es, glaube ich, gut gelaufen. Und da drücken wir alle fest die Daumen.
Und alle Fragen, die jetzt noch offen sind, wo finde ich denn da die Infos?
Ja, auf jeden Fall auf villaviva-gasthaus.de oder auf villaviva-capetown.com oder einfach bei Viva Con Aqua oder ihr schreibt uns eine Mail oder ey, wir wollen, dass ihr wisst, was die Villa Viva ist. Das ist das Motto. Wir wollen, dass alles, was wir wissen, wir auch transportieren, dass hier nichts hinter verschlossenen Türen ist, dass es transparent ist, dass Bauprojekt, Stadtentwicklung transparent passieren kann, dass es wie wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, einfach auch nachhaltig passieren kann. Das ist uns wichtig. Und deswegen immer Fragen stellen, wenn ihr was nicht wisst, wenn was unklar ist, immer auf uns zukommen. Wir beantworten jede Frage und auf Website, Social Media und so weiter und so fort gibt es immer alles, was wir über die Villa Viva wissen und was wir dann gerne mit euch teilen, weil das uns einfach wichtig ist, dass wir hier bei so einem großen Projekt umso mehr klar kommunizieren, Transparenz herstellen und einfach auch dafür sorgen, dass auch sowas passieren kann, mit Vertrauen, ja, und nicht hinter verschlossenen Türen. Und da wollen wir einfach ein Gegenmodell setzen zu so vielen anderen Projekten, die das vielleicht nicht so richtig hinkriegen.
Ja, Vertrauen ist, glaube ich, da das zentrale Wort, weil letztendlich vertrauen uns so viele Menschen seit so vielen Jahren, die uns ihre Spenden geben und daran glauben, dass Viva con Agua damit gut umgeht, in die Projekte das einsetzt und immer transparent ist, wo fließen die Gelder hin. Und das wollen wir bei allen Projekten so umsetzen, bei unseren Social Business, genauso wie bei unseren Spendenprojekten. Und von daher fragt uns wirklich alles, was euch auf der Seele brennt. Und wir versuchen bestmöglich alle Informationen bereitzustellen. Und falls doch irgendwas fehlt, ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Oh. Ja, und aber muss ich nicht noch einen Abschluss sagen?
Doch.
Ja. Ja, meine Podcast-Moderation. Ich übe das noch. Ja, Benni, es hat mir total Spaß gemacht, die Einblicke nochmal mit dir hier zu teilen, mit allen Zuhörerinnen. Es ist ja wirklich ein komplexes, riesiges Projekt mit einem Riesenpotenzial und ich glaube, wir freuen uns alle schon auf den Prozess jetzt und vor allem dann auf die Eröffnung 2023. Danke, dass du uns die tiefen Einblicke gegeben hast. Und dann let's roll.
Let's roll. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns auf dem Dichtfest.
So, und jetzt gehen wir noch in die Verlängerung. Für alle die, die es noch genauer wissen wollen, die richtig tief einsteigen wollen in das Geschäftsmodell, was dahinter steht. Und da zoomen wir jetzt rein. Benni, was ist das Geschäftsmodell der Villa Viva?
Für alle BWL-Studentinnen und Volkswirte da draußen. Also, wir haben ja schon gesagt, keine Spendengelder sind da drinne. Wir haben schon gesagt, soziale Investoren im Namen Shareholder Gang finanzieren das mit 5,5 Millionen Euro Eigenkapital. Insgesamt haben wir dort ein Finanzierungsvolumen von 35 Millionen Euro. Da ungefähr 30 Millionen entfallen auf das Haus und 5 Millionen entfallen auf das Gasthaus. Davon haben wir insgesamt ein Eigenkapital von 5,5 Millionen via Shareholder Gang und ein Eigenkapital in Höhe von 600.000 Euro von den Heimathafen Hotels. Das ist also insgesamt etwas über 6 Millionen Eigenkapital, Gesamtfinanzierungsvolumen 35 Millionen Euro, um mal so einen Gesamtüberblick zu bekommen. Wie ist das strukturiert? Am Ende des Tages gibt es zwei operative Gesellschaften. Das ist einmal die Villa Viva Haus GmbH und die Villa Viva Gasthaus GmbH. Eigentlich ganz einfach. Die eine baut das Haus und vermietet das nachher als Vermieter und die andere mietet das Haus und betreibt nachher das Gasthaus und alles, was dazugehört. So, jetzt sind beide, sowohl die Villa Viva Haus als auch die Villa Viva Gasthaus, gehören mehrheitlich der Villa Viva Holding. Ja, also das sind wir in dem Moment. Ja, also da bin ich jetzt gerade Geschäftsführer und die Villa Viva Holding hat also jetzt 100% an der Villa Viva Haus GmbH, das Haus gehört also 100% der Villa Viva Holding, ja? Und ich habe vor kurzem gesagt, als wir das Grundstück gekauft haben, wir haben das nicht gekauft, um es bald wieder zu verkaufen, wir haben es gekauft, um es vielleicht nie wieder herzugeben. Ja, also die Gemeinnützigkeit, die in der Villa Viva Holding vertreten ist, wo ich gleich nochmal drauf eingehen werde, wie genau, die hat nicht das Interesse, das zu verkaufen, sondern hat das Interesse, das langfristig zu halten. Ja, und dementsprechend hat die Holding also 100% am Haus und 60% am Gasthaus. Auf Seiten des Gasthauses sind mit 40% noch die Heimathafenhotels mit dabei, die dafür sorgen werden, dass dann auch der Hotelbetrieb, der Gasthausbetrieb hoffentlich erfolgreich läuft. Da ist also ein Joint Venture mit Heimathafenhotels. Das heißt, aus Perspektive der Holding sind wir mit 100% beim Haus, mit 60% beim Gasthaus auf beiden Seiten, beiden operativen Gesellschaften mehrheitlich beteiligt. So, und wer steckt jetzt hinter der Villa Viva Holding? Das ist die Ebene, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. 67% gehören Stiftung und Verein, um genau zu sein, 34% der Villa Viva con Agua Stiftung und 33% Viva con Agua de St. Pauli e.V. Und die restlichen und übrig gebliebenen 33% sind in Händen von einer GmbH namens Shareholder Gang, wohinter sich 16 Investorinnen verbergen, die eben dann das Eigenkapital zur Verfügung gestellt haben. Das ist das Geschäftsmodell, das auf der einen Seite dafür sorgt, dass, ich wiederhole es nochmal, kein einziger Spendencenter drin ist, der das trotzdem das dafür sorgt, dass auch eine mehrheitliche Wertschöpfung aus den Gewinnen des Gasthauses, aber auch aus der Wertentwicklung des Hauses ja langfristig an dem Standort eben mehrheitlich dann der Gemeinnützigkeit zur Verfügung gestellt werden kann, während trotzdem natürlich auch die moderaten Renditeinteressen oder erstmal Rückzahlungsinteressen, aber dann auch Renditeinteressen für langfristig, wenn man langfristig drauf guckt, der Shareholder Gang und auch von Heimathafen Hotels natürlich trotzdem berücksichtigt sind, weil es natürlich in so einer Größenordnung wir nicht erwarten können, dass Leute einfach Geld spenden und das nie wiedersehen, sondern auch langfristig dort also ein Return on Invest mit moderater Rendite gewährleistet werden kann, auch für die Investorenseite. Das ist aber wirklich dann eine langfristige Betrachtung. Das wird eine ganze Weile dauern, bis insbesondere die Shareholder Gang ihr Geld zurück hat und bis dann wirklich Gewinne realisiert werden können. Um auch das nochmal zu wiederholen, alle, die da mitmachen, sind wirklich im Spiel mit dabei, um mit dem Hauptaugenmerk darauf, dass eine Wertschöpfung, auch eine finanzielle Wertschöpfung auf Seiten der gemeinnützigen Organisation stattfinden kann. So, und jetzt kann man da natürlich noch genauer reingucken, ja, also ab wann kann die Shareholder Gang, ab wann können die ihre Anteile veräußern, frühestens 15 Jahre nach Eröffnung, das heißt, wenn man berücksichtigt, dass sie 2019 bereits Geld investiert haben, dass wir 2023 eröffnen, das heißt, und die erst 2038 demzufolge, also 15 Jahre nach Eröffnung in 2023, können die also 2038 erstmalig ihre Anteile veräußern, das heißt, von dem Zeitpunkt, wo sie das Geld investiert haben in 2019 bis zu dem Zeitpunkt, wo sie theoretisch ihren Anteil verkaufen können, sind das 19 Jahre, ja, wo sie zwar über die Gewinnausschüttung natürlich dann vor allem im Gasthaus die Möglichkeit haben, auch eine kleine Rendite zu bekommen oder eine Rückzahlung auf ihr Investment langsam zu bekommen, aber die wirkliche Veräußerung, die geht erst nach ganz langer Zeit und demzufolge und auch wenn das eintritt, hat Viva con Aqua ein Vorkaufsrecht dann irgendwann in der Zukunft, sodass wir also, wenn wir wollen, die Möglichkeit haben, langfristig auch die Villa Viva Holding 100% in gemeinnütziger Hand zu haben. Fakt ist, Verkauf und Veräußerung von dem Grundstück und dem Gebäude da drauf, das geht nur, wenn Viva con Aqua das will und wir haben kein Interesse daran, wir wollen das nicht verkaufen, wir wollen das nicht zu Geld machen, wir wollen langfristig dafür sorgen, dass es ein sozialer Ort ist, geführt von gemeinnützigen Organisationen und haben eine Orientierung, die auch weit über den Kredit mit der Umweltbank hinausgeht. Das vielleicht auch nochmal erwähnt, der Kredit für Haus und für Gasthaus, beide Kredite sind zwei Kredite, einmal eben etwa 25 Millionen auf Seiten des Hauses, einmal etwa 3,4 Millionen auf Seiten des Gasthauses. Beide Kredite, also die circa fast 30 Millionen Euro, kommen von der Umweltbank, die eben auch dadurch, dass sie nur wenig Eigenkapital von uns überhaupt erst wollte am Anfang, ja, dass sie gesagt haben, ich verstehe, dass du weniger Eigenkapital hier einsetzen müsst, desto größer kann der Anteil der gemeinnützigen Organisation in dem Geschäftsmodell sein. Und deswegen waren die von Anfang an damit einverstanden, nur mit 15% Eigenkapital uns an den Start gehen zu lassen. Aber natürlich, das also ein großes Entgegenkommen an der Stelle. Und natürlich müssen wir dann vor allem auf Seiten des Hauses auch über einen längeren Zeitraum dann diesen Kredit abbezahlen. Und möglich wird das durch den Pachtvertrag zwischen Haus und Gasthaus. Das heißt, das Haus wird dann Einnahmen haben in Höhe der Miete, wovon dann eben vor allem auch der Kredit der Umweltbank getilgt wird. Und auf Seiten des Gasthauses erwarten wir dann schon substanzielle Umsätze. Da ist der Umsatz natürlich größer, weil dann dort die ganzen Zimmer und auch Kantine und Restaurant und alles drum und dran. Da erwarten wir auch größere Gewinne. Das heißt, auf Seiten des Hauses geht es eher um eine langfristige Sicherung des Hauswertes, wenn man so will. Und auf Seiten des Gasthauses geht es auch um eine kurzfristige Ausschüttung von Gewinnen, die dann in die Wasserprojekte fließen können. Ja, das ist jetzt mal alles, was mir dazu einfällt im Moment.
Ja, ein komplexes Geschäftsmodell und gleichzeitig aber total darauf ausgerichtet, dass es langfristig ist und dass sichergestellt ist, dass hier die Gemeinnützigkeit auch dauerhaft in der Mehrheit bleibt und damit auch alle Entscheidungen hier auch immer über die Gemeinnützigkeit gesteuert werden können.
So ist es. Und ja, absolut auch die Mehrheit der Gewinne und dessen, was an Geld da entstehen kann, dann auch in die Wasserprojekte fließt. Natürlich gibt es da auch ein Risiko, keiner kommt. Ja, was passiert eigentlich, wenn niemand das Gasthaus besucht? Das wäre doof. Ja, der Worst Case wäre natürlich, dass wir dann sagen müssten, okay, Villa Viva Gasthaus, das hat nicht funktioniert. Ja, vielleicht muss das ein anderer Gasthausbetreiber versuchen. Man würde dann Insolvenz anmelden zum Beispiel, was natürlich total doof wäre. Das planen wir nicht, aber Worst Case Szenario muss man denken. Das heißt, dann wäre die Villa Viva Gasthaus Geschichte und wir würden da, keine Ahnung, jemand anderes, vielleicht ein Motel One dann da reinlassen oder so ähnlich. Das Haus ist davon erstmal unberührt. Das Haus bleibt dann erstmal trotzdem weiterhin in hundertprozentigem Eigentum von unserer Villa Viva Holding. Und solange kann ja auch dann jemand anderes Miete bezahlen und trotzdem funktioniert das mit dem Haus. Dass das Haus auch in Schieflage gerät, ist äußerst unwahrscheinlich. Wenn das passiert, dann könnte man es verkaufen in diesem Worst Case. Ja, und in diesem Worst Case würden tatsächlich die Investoren, da gibt's eine sogenannte Liquidation Preference, dann kriegen die Investoren zuerst ihr Geld zurück. Ja, bevor Viva con Agua Geld bekommt, weil wir einfach sagen müssen, ja, wenn wirklich Worst Case stattfindet, wir kriegen das nicht hin und das wird verkauft, dann kann es nicht sein, dass Viva con Agua zwei Drittel Geld bekommt und die nur ein Drittel und dann gehen die sozusagen, verlieren die ganz viel Geld, sondern dann ist es so, dass zuerst die Investorinnen bedient werden, bevor wir dann den zwei Drittel, ein Drittel Teil, die Aufteilung machen, gemäß dem Geschäftsmodell von dem, was darüber hinaus übrig bleibt. Da gibt's also eine sogenannte Liquidation Preference, schon auch zur Absicherung für die Investorinnen im Worst Case. Aber das planen wir nicht. Wir hoffen, dass das alles positiv läuft, dass da ganz viel Positives auch entstehen kann. Natürlich auch an finanzieller Wertschöpfung für die Gemeinnützigkeit. Wenn's alles schief läuft, ja, selbst dann ist Viva con Agua, die Gemeinnützigkeit auf Seiten des Vereins, auf Seiten der Stiftung, juristisch und wirtschaftlich frei von jedem Risiko. Natürlich ist es doof, dass wir jetzt alle total viel Energie da reinstecken und es klappt nicht. Wir wollen das auch vermeiden. Nur im Worst Case sind über diese GmbHs, über das Haus, über das Gasthaus und über die Holding, sind sozusagen Organisationen davor geschaltet, die dafür sorgen, dass das Risiko abgepuffert ist und dass die gemeinnützigen Organisationen dann nicht juristisch oder wirtschaftlich in Mitleidenschaft gezogen, also werden können. Das ist also auch eine Sicherheitsmauer, die wir da eingezogen haben.
Und genau diese Sicherheitsmauer war ja auch Grundvoraussetzung dafür, dass Verein und Stiftung auch überhaupt diese Entscheidung treffen konnten, die Villa Viva so umzusetzen in der Planung. Du hast jetzt vom Worst Case gesprochen. Lass uns nochmal den Best Case angucken. Wie baut denn Villa Viva Brunnen?
Ja, also auf natürlich verschiedenen Art und Weisen. Alles, was da passiert in dem Haus, wird ja irgendwie damit auch zu tun haben. Aber dann wirklich unterm Strich gibt es dann Einnahmen beim Gasthaus. Es gibt natürlich dann auch Kosten beim Gasthaus. Und da bleibt dann ein Gewinn übrig, ja, wenn es normal läuft. Gibt es jetzt verschiedene Pläne, ja, die dann aber schon auch einen siebenstelligen Gewinn möglich erscheinen lassen, ja, vor Steuer. Und was dann von diesem Gewinn übrig bleibt, das wird entsprechend der Anteile ausgeschüttet. Und diese Ausschüttung kann dann eben ja mehrheitlich von Viva con Agua in Anspruch genommen werden und in die Projekte realisiert werden. Da will ich mich jetzt auch, wir haben da ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig uns auf ein Ziel jetzt mal geeinigt, so richtig, ja. Also, weil wir einfach noch nicht ganz intensiv darüber gesprochen haben und das sind natürlich verschiedene Cases und das ist alles in der Zukunft oder so. Aber ich würde schon sagen, dass in den ersten 10 Jahren eine Summe von irgendwas bis zu 5 Millionen Euro rundum, ja, oder dass man sich vielleicht, wenn man sagt, wir wollen uns ein ambitioniertes Ziel setzen, dass 5 Millionen Euro für die Gemeinnützigkeit in den ersten 10, 8, 12, spätestens 15 Jahren durchaus möglich sein wird aus den Ausschüttungen des Gasthauses. Das scheint realistisch. Wir wissen alle nicht, was mit Corona passiert, wir wissen alle nicht und so weiter. Aber das sind so Größenordnungen, um mal ein Gefühl zu bekommen, in welche Richtung das gehen könnte. Sagen wir mal 5 Millionen in 15 Jahren, da wäre, glaube ich, ein Ziel, wo man froh sein kann oder wo man einfach auch glücklich sein kann, wenn das gelingt. Neben natürlich dann der Sicherung des Grundstücks und des Gebäudes, was über 15 Jahre dann sowieso immer mehr in unseren Besitz kommt, was nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier steht. Aber rein durch Ausschüttung, 5 Millionen Euro in 15 Jahren, muss ich mal mit Jens Roka drüber sprechen, ob wir das in der Öffentlichkeit so sagen können. Aber irgendwie so in so einer Größenordnung, um sich da sportliche Ziele zu setzen.
Ja, und das zeigt, neben den Spendeneinnahmen, die wir erhalten, haben wir da noch eine weitere stabile Komponente, um Einnahmen zu sichern für die Umsetzung unserer Wasserprojekte. Und ich glaube, das ist einfach eine langfristig richtig schöne Aussicht für Viva Con Aqua und für die Menschen, die wir in den Projektgebieten über den Zugang zu sauberem Trinkwasser unterstützen.
Yeah. Water is love.